Lithium ist aktuell gefühlt der Superstar unter den Nährstoffen. Und doch ist es so, dass es schon immer ein essentielles Spurenelement für unsere Gesundheit war. In einem unserer letzten Videos haben wir schon über Lithium aufgeklärt und es hat ganz viel Feedback, aber auch offene Fragen bekommen. Und wir werden in diesem Video die häufigsten Fragen zu Lithium beantworten und wir springen direkt rein. Du solltest unbedingt dabei bleiben, weil wir sprechen einmal über die Dosierung, über Bioverfügbarkeit, welche Form am besten ist, wie wir es über die Ernährung aufnehmen können, ob das überhaupt möglich ist, wie es in unserem Leitungswasser aussieht, welche besser zu empfehlen sind und viele, viele weitere Fragen. Also mach dich gefasst, sei gespannt auf dieses Video.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Frage Nummer 1, welche Lithiumform ist die beste? Das ist eine der meistdiskutiertesten und spannendsten Fragen natürlich, wenn du Lithium aufnehmen möchtest. Lithium ist in der Natur immer an andere Stoffe gebunden, meist eben an Salze. Und es ist so, dass bekannte Verbindungen zum Beispiel Lithium-Orotat sind, Lithiumcarbonat, Lithium-Aspartat und eben Lithiumchlorid. Und hier ist wichtig zu wissen, dass jede Verbindung im Körper unterschiedlich wirkt. Das hängt mit der biochemischen Struktur und eben der Bioverfügbarkeit zusammen. Deswegen schauen wir jetzt mal direkt in die Verbindungen rein, welche hier am empfehlenswertesten sind. Kommen wir zuerst zu Lithium-Orotat. Das ist gut erforscht, gut verträglich und hier ist das Gute, dass es ein besonders effektiver Bindungspartner für Lithium eben auch ist. Das weiß man zum Beispiel auch aus der Forschung rund um Magnesium. Es gibt ja auch die Verbindung Magnesium-Orotat. Und es ist so, dass die Zellen eigene Transportmechanismen für eben Orotat besitzen und das sorgt dafür, dass die Bioverfügbarkeit für eben diese Lithium-Verbindung erhöht ist und das zum Beispiel auch von Dr. Michael Nietz empfohlen wird. Orotat hat man übrigens früher auch als Vitamin B13 bezeichnet. Das kann der Körper gut aufnehmen, gut verstoffwechseln und es ist so, dass die Orotsäure tatsächlich eigene positive Effekte auf unseren Stoffwechsel auch mit haben kann. Kommen wir zum zweiten, das ist das Lithiumcarbonat. Das wird meist als Medikament und vor allem in höheren Dosen eingesetzt. Hier ist es so, dass die Bioverfügbarkeit nicht so hoch ist. Zum Vergleich zu Lithiumorotat, nach 24 Stunden ist die Lithiumkonzentration im Gehirn bei der Gabe von Lithium-Orotat im Vergleich zu Lithiumcarbonat dreimal so hoch. Also Lithium-Orotat hat eine deutlich bessere Bioverfügbarkeit. Bei Lithiumcarbonat ist es außerdem so, dass es eben rezeptpflichtig ist und meist nur unter ärztlicher Kontrolle eingesetzt wird, zum Beispiel in der psychiatrischen Behandlung. Kommen wir zu Lithiumchlorid. Das ist so ein Stück weit ein Graubereich. Das ist auf jeden Fall nutzbar. Es ist erhältlich. In Deutschland ist es rechtlich nicht klar geregelt, aber es ist eben erhältlich. Es hat ein gutes Sicherheitsprofil. Also das wissen wir, dass es für den Körper unbedenklich ist. Und es ist ähnlich wie bei Lithiumcarbonat. Die Bioverfügbarkeit ist nicht so hoch wie beim Orotat. Aber für Mikrodosierung ist es eben ganz gut vertretbar. Und ich selbst setze für meine eigene Gesundheit zum Beispiel auch das Lithiumchlorid regelmäßig ein. Beim Lithiumaspartat ist es so, dass es dort aktuell kaum Belege gibt, dass es kaum zu empfehlen ist und die Bioverfügbarkeit laut erster Untersuchungen kaum eine Wirkung bis nur wenige Wirkungen aufzeigen. Kommen wir zur nächsten Frage, die wurde auch häufig gestellt. Was ist mit kolloidalem Lithium? Hier ist es so, dass kolloidal bedeutet, dass ein Stoff in winzigen Partikeln und das im Nanogrammbereich gebunden ist und eben in einer Flüssigkeit verteilt vorliegt, ohne sich darin wirklich zu lösen. Und hier haben wir eine unklare Datenlage, weil es zu kolloidalem Lithium kaum wissenschaftliche Daten gibt. Es ist unklar, wie gut es vom Körper aufgenommen werden kann, wie es sich verteilt und wie es auch wieder ausgeschieden wird. Auch die Herstellung von kolloidalem Lithium ist kritisch zu sehen, weil eben hier kein ionisiertes Lithium entsteht. Und das ist eigentlich die bioaktive Form, wie sie der Körper nutzt. Und zu guter Letzt ist es so, dass die Dosierung meist viel zu gering ist, sogar noch unter den Mikrodosierungsbereichen, wie wir sie bei Orotat oder auch bei Chlorid eben sehen und einsetzen. Die nächste Frage war, wie ich denn die optimale Dosierung an Lithium für mich selber finde. Denn das ist eine der häufigsten Fragen, wenn es darum geht, welche Dosierung von Lithium eingesetzt werden sollte. Und grundsätzlich ist es so, wie bei allen anderen Nährstoffen, dass das natürlich immer einzelfallabhängig ist. Also wie du selber als Individuum funktionierst und was für dich relevant ist. Und da sprechen wir natürlich einmal über Einflussfaktoren wie Körpergröße und Gewicht, über die Variabilität von Lithium in unserem Trinkwasser, was wir sehr schwer überblicken können auch. Dann geht es um das Thema Salzkonsum, über den Schweißverlust. Auch hier werden ja Salze, auch eben Lithium über die Nieren zum Beispiel mehr mit ausgeschwemmt, wieder ausgeschieden. Und wir dürfen auch auf die individuelle Medikamentengabe gucken, denn vor allem Schmerzmittel wie zum Beispiel Ibuprofen oder auch Medikamente wie Blutdrucksenker und Diuretika können die Nierenfunktion beeinflussen und damit den Lithiumgehalt im Blut auch entweder erhöhen oder sogar senken. Und hier kommt es eben darauf an, welche Dosierung wir dann im Endeffekt wählen. Außerdem gibt es auch Situationen, wo eben ein erhöhter Bedarf bestehen kann. Das ist zum Beispiel bei Erkrankungen, bei Infekten, bei Entzündungen, bei Regenerationsprozessen. All das kann den Lithiumbedarf auch vorübergehend erhöhen. Und an nächster Stelle ist es so, dass ein Mangel häufiger ist als eine Überdosierung. Und was wir hier machen, ist die Mikrodosierung. Und da ist das Risiko für eine Überdosierung natürlich sehr gering. Und was wir eben wissen und was wir im letzten Video auch schon gezeigt haben, ist, dass ein subtiler Mangel an Lithium eben langfristig schon relevante Auswirkungen auf unsere Gesundheit im negativen Sinne haben könnte. Wie zum Beispiel ein Einfluss auf die Stimmung, auf die Immunfunktion und auf das Nervensystem. Und was wir eben mit dem 1 Milligramm Lithium vor allem auch empfehlen, ist eben einen Mangel auszuschließen, dem Körper relevante Mengen an Lithium zur Verfügung zu stellen, im Bereich von Mikrodosierung und dann eben auch zu prüfen, wie sich das auf die eigene Gesundheit auswirkt. Kommen wir zu einer weiteren relevanten Frage. Und diese Frage lautet, ob wir den Bedarf an Lithium auch über unsere Ernährung decken können. Und hier ist es so, dass wir ein natürliches Vorkommen von Lithium eben auf unserer Erdkruste haben. Es ist enthalten in unseren Böden, in Gesteinen, aber es gelangt eben auch zum Beispiel über Verwitterung und über Regen in unser Wasser. Und hier ist es so, dass wir natürlich über eben das Wachstum von Pflanzen, die wir dann essen, auf der Erde eben eine Anreicherung von Lithium auch in unseren Lebensmitteln haben können. Hier hängt es natürlich auch stark davon ab, wie sehr genutzt eben diese Böden waren. Und das wissen wir auch durch die Industrialisierung. Kann es sein, dass unsere landwirtschaftlichen Böden heute sehr, ich sag mal, ausgeraubt sind, eben auch an Lithium, wie wir das eben auch bei anderen Nährstoffen heutzutage wissen. An zweiter Stelle wissen wir ja auch, dass Lithium in den Meeren sich anreichert. Und hier ist es so, dass es zum Beispiel durch Regen aus unseren Böden, aus unserem Gestein ausgewaschen wird und dann eben durch die Flüsse eben in die Meere dann auch mit gerät. Und hier ist es so, dass wir wissen, dass Meerwasser eine 100-fach höhere Lithiumkonzentration enthält als zum Beispiel Grundwasser oder Seen. In der Folge können wir auch davon ausgehen, dass marine Lebensmittel, also Lebensmittel aus dem Meer, natürlich eine gute Lithiumquelle sein können. Hierbei denken wir einmal an Fisch oder auch an Meeresfrüchte. Und doch ist es auch so, dass hier Probleme mit sich kommen, wie zum Beispiel die erhöhte Schwermetallbelastung, die Mikroplastikbelastung, die wir eben in den Meeren haben. Das heißt, ein täglicher Verzehr von eben Fisch und Meeresfrüchten ist gar nicht mehr zu empfehlen. Und deswegen müssen wir auch aus diesem Grund auf alternative Quellen, Lithiumressourcen umsteigen. Und deswegen macht es vielleicht auch Sinn, einen Teil an Lithium zu ergänzen. Und dasselbe gilt dann übrigens auch für Jod und Omega-3, wenn wir eben nicht mehr so viele Lebensmittel aus dem Meer konsumieren und vor allem auch nicht auf täglicher Basis. Was können wir hier als Zwischenfazit zur Deckung des Lithiumgehaltes über die Ernährung sagen? Es ist so, dass es schwer überschaubar ist, dass es sehr variabel ist von den Quellen und dass eine verlässliche Bedarfsdeckung von Lithium eben über die Ernährung nicht so einfach möglich ist. Und deswegen ist eben hier auch eine Supplementierung im Mikrodosierungsbereich durchaus denkbar und empfehlenswert. Eine weitere spannende Frage, die gestellt wurde, ist, warum hatten wir denn als Mensch früher keinen Lithiummangel? Und hier ist es so, dass wir natürlich, wie bei allen anderen Nährstoffen, auch davon ausgehen können, dass wir früher einen geringeren Tagesbedarf hatten. Heute ist es so, dass wir viel mehr Stress haben, dass wir viel mehr Umweltgiften ausgesetzt sind, dass wir viele entzündungsförderliche Einflüsse auch haben. Und deswegen ist heutzutage unser Lithiumbedarf höchstwahrscheinlich viel, viel höher, weil auch unser Nervensystem und unser Immunsystem deutlich mehr belastet ist. An zweiter Stelle ist es so, dass früher eine höhere Aufnahme über die Ernährung grundsätzlich möglich war. Und es ist so, dass die Ernährung früher reich an marinen Lebensmitteln war, weil wir Menschen haben uns immer an Flüssen, an Meer und an Seen orientiert und uns eben auch reichhaltig aus den Meeresressourcen bedient. Also wir haben Fisch gegessen, Algen gegessen, Meeresfrüchte und meist eben auf täglicher Basis. Und das waren eben sehr, sehr wertvolle, lithiumreiche Quellen, die wir zugeführt haben. Heute ist es so, dass wir immer weniger eben Meeresressourcen auch beziehen, dass es, wie ich vorhin schon gesagt hatte, auch nicht mehr so stark empfehlenswert ist, vor allem täglich eben zum Beispiel Fisch oder Meeresfrüchte zu essen. Und deswegen ist es auch so, dass eine wichtige oder vielleicht sogar die wichtigste Lithiumquelle für uns verloren gegangen ist. Die nächste Frage ist natürlich auch wieder ganz interessant, denn hier geht es darum, wie wir unseren Lithiumbedarf vielleicht über Wasser decken können, über Leitungswasser oder über Heilwässer und ob das Ganze dann auch ausreicht für die Versorgung. Und hier ist es so, dass Trinkwasser langfristig schon eine wichtige Rolle spielen kann. Das wissen wir aus den Untersuchungen, die wir auch im letzten Video besprochen haben, dass vor allem diejenigen Gebiete auf der Erde, die hohe Lithiumkonzentration im Trinkwasser haben, auch höhere Gesundheitswerte in verschiedensten Bereichen, zum Beispiel Psyche und Krebswahrscheinlichkeit hatten. Aber das ist natürlich für uns schwer überschaubar, wie viel dann eben noch an Lithium im Trinkwasser enthalten ist. Und vor allem ist es oft so, dass wir Wasser immer mehr auch filtern, um eben auch Schadstoffe rauszuholen. Und dabei wird natürlich auch Lithium mit rausgefiltert, wodurch dann eine zusätzliche Bedarfsdeckung über Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein kann. Dann ist natürlich die Frage nach der großen Alternative. Wie sieht es aus mit Heilwässern, die eben Lithium auch enthalten? Und hier ist es so, es gibt eine Auswahl verschiedener Heilwässer, die Lithium enthalten, wie zum Beispiel Staatlich Faschinger. Dieses enthält etwa 0,7 Milligramm Lithium pro Liter. Und hier ist es zum Beispiel so, dass wir bei 2 Litern, die wir pro Tag trinken, rund 1,4 Milligramm täglich an Lithium aufnehmen würden. Entscheidend ist natürlich hierbei auch wieder das Preis-Leistungs-Verhältnis dann auf Dauer und auch zu schauen, dass wir dieses Wasser dann regelmäßig trinken, weil auch hier ist es so, Lithium hat eine kurze Halbwertszeit. Wir müssen natürlich auch immer wieder nachfüllen. Und bei vielen Heilwässern ist es auch so, dass viele natürlich aus vulkanischen Quellen stammen und es auch sein kann, dass verschiedene toxische Spurenelemente wie Arsen oder Blei enthalten sind. Also da müsstest du im Zweifel auch nochmal bei der jeweiligen Heilwasserquelle in den Laborberichten nachschauen, um ein wirklich gutes, lithiumreiches und dauerhaft trinkbares Heilwasser dann auch zu finden. Kommen wir zur nächsten Frage. Kann Lithium auch bei Autoimmunerkrankungen eingenommen werden? Und die Studienlage ist hier prinzipiell vielversprechend und wir sehen verschiedene positive Effekte bei Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose, wie Diabetes Typ 1, wie rheumatoide Arthritis oder auch wie bei Lupus. Und es ist so, dass wir hier natürlich trotzdem kein Heilversprechen geben wollen. Es ist so, dass Autoimmunerkrankungen wie alle Erkrankungen natürlich immer ganzheitlich betrachtet werden müssen. Und der ganzheitliche Lebensstil, die Ernährung, die Bewegung, der Schlaf, Stressreduktion eben auch wichtig sind und vor allem der Blick auch auf andere relevante Nährstoffe. Und es ist so, dass Lithium ein wichtiger Baustein, ein wichtiges Schlüsselloch oder ein Flaschenhals sein kann, aber auch Nährstoffe wie Omega-3, wie Vitamin D, die hier eine große Rolle spielen und die wir auf jeden Fall bedenken sollten. Und nur weil Lithium gerade eben eine große Bühne auch hat und sehr, sehr viel diskutiert wird, wollen wir eben nicht so diesen Lupeneffekt haben, dass jetzt nur Lithium das entscheidende Spurenelement ist, was dir bei deiner Erkrankung helfen kann. Deswegen nochmal, der Gesamtkontext ist wichtig, aber Lithium kann natürlich einen wesentlichen Teil zur Gesundwerdung beitragen. Vielleicht noch spannend als kleiner Exkurs an der Stelle. Wir haben im letzten Video über das Enzym GSK3 gesprochen. Und hier ist es so, dass Lithium die Überaktivität dieses Enzyms runterregulieren kann, was bei Autoimmunerkrankungen durchaus positiv und gesundheitsförderlich wirken könnte. Denn es ist so, dass GSK3 verschiedene Immunzellen reguliert, zum Beispiel die T-Zellen oder eben auch entzündungsförderliche Zytokine. Und eben über die Wirkung, die herunterregulierende Wirkung von Lithium, können wir hier vielleicht von positiven Effekten ausgehen. Dazu passt vielleicht auch die nächste Frage, ob es eben Interaktionen zwischen Medikamenten und Lithium gibt. Und hier ist es so, dass Mikrodosierungen, wie wir sie jetzt in diesem Video diskutiert haben, kaum erforscht sind in Kombination mit Medikamenten. Also die meisten Studien beziehen sich auf Lithium in hohen Dosen, wie es zum Beispiel in der Psychiatrie eingesetzt wird. Und da wird eben geschaut, wie das mit Medikamenten interagiert. Aber für niedrige Dosierungen, wie wir sie zum Beispiel jetzt hier empfohlen haben, zwischen 1 bis 5 Milligramm pro Tag, gibt es kaum systematische Untersuchungen zu eben Wechselwirkungen mit Medikamenten. Was hier an der Stelle dann natürlich gilt, im Zweifel ist dann immer noch mal ein Experte zu Rate zu ziehen, dass du vielleicht nochmal mit deinem Arzt ins Gespräch gehst. Und wovon wir aber ausgehen können und was viele Experten auch diskutieren, ist, dass eben niedrig dosiertes Lithium, also in Mikrodosen, durchaus auch empfehlenswert sein kann, neben eben auch der Gabe von Medikamenten. Aber das sind Expertenmeinungen, das sind jetzt keine standardisierten Studienergebnisse. Das möchte ich dir an der Stelle nur mitgeben. Was bisher überhaupt noch nicht beobachtet wurde, sind Wechselwirkungen von Lithium und anderen Nährstoffen, wie zum Beispiel Omega-3, Vitamin D und Zink. Hier ist es so, dass es keine bekannten negativen Interaktionen mit Lithium gibt. Es ist sogar denkbar und zum Teil auch untersucht, dass es synergistische Wirkungen gibt zwischen Lithium und eben auch anderen Nährstoffen. Kommen wir zur letzten Frage, ob Lithium auch in Schwangerschaft, Stillzeit oder auch für Kinder relevant ist. Und hier ist es so, dass Lithium ein essentielles Spurenelement ist und deswegen auch für jeden lebenden Organismus, vor allem der menschlichen Spezies, relevant sein kann. Und Kinder gehören eben auch wie Erwachsene zur menschlichen Spezies und deswegen wird der Körper auch hier diesen essentiellen Mikronährstoff Lithium benötigen. Warum ist das so? Weil eben auch Kinder wie Erwachsene dieselben zellulären, aber auch neurologischen Prozesse haben, die eben auch einen Bedarf an Lithium haben. Hier ist es auch spannend zu wissen, dass es einen höheren Bedarf von Lithium vor und nach der Geburt gibt. Studien zeigen, dass wir eben eine höhere Menge von Lithium im embryonalen Gewebe nachweisen können, sowie auch im Gehirn. Das zeigt eben, dass auch hier der Bedarf für die Entwicklung durchaus höher sein könnte. Weiterhin ist es so, dass Lithium auch die Bildung von Stammzellen fördern kann, aus denen sich ja unsere Gewebe und eben auch unsere Organe im Körper entwickeln. Weiterhin ist es so, dass sich bei Kindern nicht nur der Hippocampus in Entwicklung befindet, sondern das gesamte Gehirn. Und hier könnte ein fein abgestimmter Lithiumhaushalt eine wichtige und entscheidende Rolle spielen. Wichtig zu wissen ist hier, dass die Datenlage immer noch sehr dünn ist, aber es gibt einige Expertenberichte oder auch Erfahrungsberichte. So ist es zum Beispiel, dass der renommierte Spurenelementforscher Gerald Schrauzer betonte, dass Kinder, Schwangere und Stillende in Bezug auf Lithium eben besonders beachtet werden sollten. Außerdem gibt es einige relevante praktische Erfahrungsberichte, die eben gezeigt haben, dass Kinder, die schon leichte Symptomatiken hatten, wie eben neurologische oder emotionale Probleme, dass sie unter Lithiumgabe wieder aufgeblüht sind. Und wie bei allen anderen Nährstoffen ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass Kinder gut versorgt sind mit allen Nährstoffen, weil sie eben einen erhöhten Bedarf haben durch eben Wachstum, durch auch Stress oder heutzutage auch leider immer schlechtere Ernährung und eben einen erhöhten Bedarf. Und das gilt für Lithium, aber eben auch für alle anderen relevanten Nährstoffe wie Omega-3, wie Vitamin D und Co. Das waren schon die häufigsten Fragen zu Lithium für heute. Und wenn du noch mehr diskutieren willst, dann nutze gerne den Kommentarbereich und schau unbedingt in die Videobeschreibung, denn dort findest du weiterführende Inhalte von uns zu Lithium, unsere Empfehlungen, weiterführende Artikel und auch das letzte Video oder die letzten Videos rund um Lithium. Danke, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, lass auch gleich beim Weg in die Videobeschreibung einen Klick auf den Daumen nach oben da.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.